Also in den vorderen Reihen geht's euch gut, denke ich mal, oder? Ihr habt schönen Gegenwind. Ich hoffe, dass sich ein bisschen von meiner Begeisterung auch auf euch abfärbt. Wir sind heute wieder in Jesaja Kapitel 19, Altes Testament. Ich habe viel Freude gehabt bei der Vorbereitung. Es ist ein sehr schönes Kapitel mit sehr schönen Versen, die ich entdeckt habe. Wir haben letztes Mal Kapitel 18 uns angeschaut. Und 18, 19 und 20, das ist wie so eine Trilogie, die so ein bisschen zusammengehört. In Kapitel 18, da ging es ja um Äthiopien, also um Kusch nennt die Bibel das. Das ist im Süden, Südägypten kann man fast sagen. Kapitel 90 befasst sich um Ägypten direkt, also zu der damaligen Zeit, als Jesaja das geschrieben hat. Die Herrscherdynastien, die haben sich immer wieder abgewechselt. Zur Zeit von Jesaja war Äthiopien, das war die 25. Dynastie, die Herrschaft hatten. Ägypten waren die Beherrschten, sage ich mal, von den Äthiopiern, von Kusch. Und in der nächsten Predigt, da werden wir uns Kapitel 20 anschauen, da werden nochmal beide angesprochen. In diesem Kapitel, wie schon gesagt, wendet er sich an die Beherrschten, an die Ägypter. Und Ägypten ist ja so ein Land, ich denke, jeder, der die Bibel liest, weiß, wie oft das erwähnt wird in der Bibel. Es fängt ja schon auf den ersten Seiten der Bibel an. Ismael, seine Mutter war Ägypterin. Genauso wissen wir auch, dass Israel als Volk ist wo entstanden? In Ägypten. Auch wiederum. Die sind ja mit 70 Seelen, kann man sagen, als Familie eingewandert in Ägypten. Und 430 Jahre später als ein riesengroßes Volk ausgewandert. Es heißt, es waren etwa 600.000 Mann, ohne Kinder und Frauen. Und so begegnet uns dieses Weltreich sehr oft in der Bibel. Es gibt ja viele Weltreiche von damals bis heute, aber bei weitem nicht jedes wird in der Bibel überhaupt erwähnt. Aber dieses Weltreich, das wird sehr oft erwähnt. Und so fängt auch Vers 1 an mit den Worten, die Last über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben, und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Manchmal kommt es einem so vor, beim Lesen des Alten Testamentes ganz besonders, dass Gott sich nur um sein Volk Israel kümmert, oder? Israel, 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 Israel. Aber hier sehen wir, nein, nicht Israel, diesmal ist es ein völlig anderes Volk, Ägypten. Und von wem stammt Ägypten ab? Von Ham. Es sind Hamiten, kann man sagen. Nicht mal Semiten. Und das finde ich bemerkenswert, dass wir an solchen Stellen sehen, dass Gott jeder Mensch wichtig ist. Unabhängig, welcher Herkunft du bist. Unabhängig, welches Alters du bist. Gott kümmert sich um jeden. Und so kümmert er sich auch um sein Volk Ägypten, das auch ihm gehört. Und im Laufe dieses Kapitels werden wir sehen, wie Gott mit diesem Volk, mit diesem Land einen Weg geht, einschreitet. Es führt es bis ganz nach unten und wieder ganz weit herauf. Also eine herrliche Zukunft. Auch für dieses Volk. Und wir sehen auch, dass dort, wo Gott auf den Plan kommt, da geschieht immer etwas. Da bleibt es nicht ruhig, da bleibt es nicht still, da geschieht immer was. Wenn Gott ins Spiel kommt, da geschieht was. Und das Erste, was wir hier lesen, ist, die Götter dieses Landes, die fangen an zu zittern, zu beben, dann steht eine Unruhe. Und Gott kommt nicht einfach so langsam dahin, sondern er kommt schnell dahin. Auf einer lichten Wolke heißt es hier. Ein sehr interessantes Gefährt, ne? So völlig klimaneutral. Auf einer Wolke daher. Aber dieses Gefährt finden wir in der Bibel öfter. Das ist nicht nur an dieser Stelle. Auch in Psalm 104 zum Beispiel heißt es, du machst die Wolken zu deinem Wagen. Auch die Wolken. Und schwebst auf den Schwingen des Sturms. Auch vom Menschensohn wissen wir, wenn er kommt, kommt er in den Wolken. Also es ist nicht ganz ungewöhnlich, das begegnet uns immer wieder. Und die erste Reaktion bei seiner Ankunft ist wirklich, die Götter dieses Landes, die kommen ins Zittern, die fangen an zu beben. Wo ich das so gelesen habe, da habe ich mich an die Stelle erinnert, in Lukas 8, in Vers 28. Da ist eine sehr interessante Stelle, wo Jesus diesem Gadarener begegnet. Ich denke, das kennt ihr, oder? Da heißt es, als er Jesus erblickte, dieser Mann, dieser Besessene, schrie er auf, warf sich vor ihm hin und rief laut, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Bitte, quäle mich nicht. Wir finden in der Bibel des Öfteren solche interessanten Aussagen, wo Völker von Dämonen beherrscht werden. Das sehen wir auch im Buch Daniel, als Daniel anfängt zu beten und der Engel zu ihm gesandt wird, so heißt es, dass der Fürst von Persien im 21 Tage widersteht, also ihn nicht durchlässt. Und das war ja kein Mensch, das war ein Engelfürst, ein Dämon, kann man sagen. Der hat diesen Engel gehindert, zu Daniel durchzudringen. Bis Michael ihm zur Hilfe kam und es freikämpfte. So, dass dieser Engel seine Botschaft weitersagen konnte. Genauso haben wir auch in den letzten Bibelstunden, in Offenbarung Kapitel 12, Vers 4, ist auch ein sehr interessanter Vers, 4b. Danke. Dort heißt es, und der Drache stand vor der Frau, also der Drache, wo er auf die Erde niedergeworfen wird, und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Das ist ja die Geburt Jesu. In den Evangelien lesen wir nur, dass Herodes da war, der alle von 1 bis 4 Jahre, glaube ich, alle getötet hat, oder alle bis 2 Jahre, dass er alle töten ließ. Da finden wir nur diesen König Herodes. Aber wenn wir Offenbarung dazu nehmen, dann sehen wir, wer hinter Herodes stand. Das war der Satan höchstpersönlich. Er stand und hat gewartet, bis das Kind zur Welt kommt, um es zu töten. Doch die Rollen, die sind sehr deutlich festgelegt. Die Dämonen, die bitten, das sind nicht diejenigen, die bestimmen. Die bitten. Und Gott ist es, der entscheidet, was geschieht und was nicht geschieht. Auch im Buch Hiob sehen wir das sehr deutlich. Der Satan, der kann nicht machen, was er will. Würde er gerne, aber kann er nicht. Und wie es oft in den Köpfen so ist, so sieht man den Teufel als den Gegenspieler Gottes. Das ist ein falsches Bild. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler. Der Teufel sieht wenigstens sehr weit unter dem. Gott ist der Schöpfer. Der Satan ist ein gefallener Engel. Der ist nicht Gott, auch wenn er sich das wünscht. Er ist nicht Gott. Und deswegen werden die auch nie auf Augenhöhe sein. Der Satan ist ein Engel. Und wir sehen, er kann von Engeln auch besiegt werden. Also wir dürfen ihm nicht eine höhere Stellung in unseren Köpfen geben, als er in der Bibel hat. Der Satan ist nur ein Engel, der ist nur ein Geschöpf. Weit unter Gott. Und Gott sagt es, wo es lang geht. Das sehen wir auch in dieser Stelle in Lukas 8. Die Dämonen, die bitten ihn, bitte quäle uns nicht. Und Jesus lässt es zu. Und was tun sie? Sie stürzen sich in diese Schweineherde, den Abhang hinunter und in den See. Das ist nämlich das, was die können. Zerstören, töten, kaputt machen. Das ist das, was die können. Da sind die Spezialisten drin, kann man sagen. Und die ganze Schweineherde ertrinkt. In Ägypten lesen wir, wie diese Unruhe, also von diesen Göttern, sich auf die Bevölkerung weiter überträgt. Es heißt nämlich am Ende Vers 1, das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Also wirklich, die kommen wirklich in eine Not herein. Und das geschieht in mehreren Phasen. Die Phase 1 lesen wir die Verse 2 bis 4. Dort heißt es, wo Gott durch den Propheten Jesaja sagt, und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden, ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und der Geist der Ägypter wird irre werden in ihrem Inneren, und ich will ihren Plan zunichte machen. Dann werden sie die Götzen, die Zauberer, die Totenbeschwörer und die Wahrsager befragen. Und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern. Und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herr der Herrscharen. Hier sehen wir diese erste Phase. Es entsteht eine Unruhe im Land, im Volk. Und wie schon gesagt, die Ägypter waren ja zu der damaligen Zeit unter der Herrschaft der Äthiopier oder von Kusch, wie es in Kapitel 18 heißt. Diese 25. Dynastie zu der damaligen Zeit, die war von 780 vor Christus bis 657 vor Christus. Und die wurde abgestreift. Durch diese Unruhen, die wurde abgestreift. Es heißt, ein Bruder wird gegen den anderen und ein Freund wird gegen den anderen ziehen. Stadt gegen Stadt. Es ist wie ein, nicht Völkermord, aber eine riesige Unruhe entsteht im Land. Und die streifen diese Macht von sich ab. Diese 25. Dynastie. Und als ich Wikipedia aufgemacht habe, da fand ich genau diese Daten raus. Die Kuschiten, Dynastie 25, Dynastie 26, die Ägypter. Und das hat mich dermaßen begeistert, dass selbst die menschliche Geschichte heute, die kann das nicht widerlegen. Und wenn man das nebeneinander legt und man das sieht, die Christen wussten das noch, bevor es die Wikipedia gab. Die Christen wussten das, das steht in der Bibel drin. Das hat Jesaja vor so vielen Jahren schon vorhergesagt. Der hat das vorhergesagt, Gott hat es ihm offenbart und der hat das niedergeschrieben. Und wir können das heute lesen und also bei mir kommt jedes Mal eine Begeisterung auf. Was für einen Gott wir haben. Aber das ist nicht einfach so ein Fingerschnipsen, dieser Umsturz, dieser Dynastien. Das hat wirklich viel Blut gekostet. Viel Nerven gekostet. Und ich sag mal, wenn Menschen so etwas tun, dann versprechen die sich etwas davon. Man macht ja nichts einfach so. Die versprechen sich davon. Man denkt, wenn wir jetzt diese Feinde abwerfen, wenn jetzt von uns einer kommt, dann wird es besser für uns. Aber auch das sagt Jesus. Sagt Gott, ich will ihren Plan zunichte machen. Er sagt, ich werde die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern. Das heißt, das ist nicht ein fremder Herrscher, sondern einer aus ihren Reihen. Aber es ist ein strenger Herr und ein harter König. Das ist das Resultat, was Ägypten durch das bekommt. Und wir sehen hier auch, es ist irgendwie traurig. Die laufen hin zu den Zauberern. Die befragen die Zauberer. Die befragen die Totenbeschwörer, die Wahrsager. Sie müssten es doch besser wissen. Sie haben das doch schon einmal erlebt, den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sie haben das doch garantiert in ihren Chroniken gehabt. Diesen Gott Israels, diesen Herrn der Herrscharen, der war nicht unbekannt, weil überall, wo Israel damals durchgezogen ist, die Völker, die waren in Angst und Schrecken, weil sie davon gehört haben, was das für ein Gott ist. Aber nein, sie laufen, genauso wie auch wir Menschen, des Öfteren, nicht dorthin, wo wir sollten, sondern die laufen zu den Totenbeschwörern hin. Sie befragen die falschen Quellen. Und wie schon gesagt, es war ein harter König. Vom zweiten Pharao aus dieser 26. Dynastie, der hieß Necho, Den finden wir auch im Alten Testament. Seine Regierungszeit, die war bekannt durch sehr viele Feldzüge, Kriege, immer wieder Kriege, einen nach dem anderen. Ich meine, 4 Kriegszüge hat er angeführt. Aber damit nicht genug. Der hat auch den Bau eines Kanals angeordnet, der den Nil mit dem Roten Meer noch verbinden sollte. Und bei diesem Bau, da sind über 100.000 Menschen zu Tode gekommen. Es ist eine sehr große Zahl. Über 100.000 Arbeiter sind bei diesem Bau dieses Kanals zu Tode gekommen. Es sollte besser werden. Die haben sich bessere Zeiten gewünscht. Aber nein, Gott, wenn er sich jemanden vorknüpft, sage ich mal, dann hat er immer ein ganz bestimmtes Ziel mit dieser Person. Es geht nicht immer darum, dass es dieser Person hier auf dieser Erde gut gehen soll. Das ist zweitrangig. Gott möchte diesen Menschen oder dieses Volk mit sich versöhnen, damit sie eine Ewigkeit haben, nicht diese vergänglichen Tage hier. Und so sehen wir das bis in die heutige Zeit, dass Gott manchmal schwere Wege mit Menschen geht. Er möchte, dass die Menschen ihn erkennen. Er möchte sie auf sich aufmerksam machen. Und das sehen wir hier in Ägypten. Die erste Phase, das war dieser Krieg, dieser harte Herrscher, dieser Pharao, der über sie kam. Doch damit nicht genug, es geht weiter. Die Verse 5 bis 10, dort heißt es: Und die Wasser werden sich auf dem Nil verlaufen, und der Strom wird versiegen und vertrocknen. Und stinkend werden die Ströme, seicht und trocken die Kanäle, Massos. Rohr und Schilf werden hinwelken, die Auen am Nil, an der Mündung des Nils, und alle Saatfelder am Nil werden verdorren, verwehen und nicht mehr sein. Die Fischer werden klagen und trauern werden alle, die die Angel in den Nil werfen, und die das Netz auf dem Wasserspiegel ausbreiten, werden trostlos sein. Es werden zu Schanden die Leinenweber und die Weißzeugweber. Ja, ihre Grundpfeiler sind zerschlagen und alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert. Wenn wir uns die Karte von Ägypten anschauen, so erkennt man sofort, dass der Nil, der wird von 2 großen Strömen gespeist. Das ist einmal der weiße und der blaue Nil. Die speisen den Hauptstrom später. Und beide sind abhängig von den Regenfällen im Süden. Wenn diese Regenfälle aussetzen oder sich verspäten, da geht der Wasserpegel runter. Gott legt die Finger dort an, wo es wirklich wehtut. Die Grundexistenz, kann man sagen. Die Felder, das heißt Korn, wovon waren die abhängig? Von den Überschwemmungen. Die Überschwemmungen haben die Felder fruchtbar gemacht. Wenn aber kein Wasser, dann sind doch keine Überschwemmungen. Keine Überschwemmungen, kein fruchtbarer Boden. Einmal das Korn und einmal den Fisch. Auf beides legt Gott den Finger. Und das heißt in Vers 10, die Grundpfeiler sind zerschlagen. Alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert. Ich stelle mir manchmal so die Frage, wenn ich solche Passagen lese, was würde passieren? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Ägypten doch den Herrn erkennen würde? Würde Gott so weit gehen mit denen? Ich denke nicht. Warum sollte er? Aber der Mensch, der ist stur. Der Mensch ist stur und er versucht immer weiter seine eigenen Wege durchzudrücken. Komme, was wolle. Und Gott legt immer noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf. In den Versen 11 bis 13 geht es dann weiter. Da sehen wir den Grund dieses Elends. Es heißt, nichts als Toren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Ratgeber des Pharao. Ihr Ratschlag hat sich als töricht erwiesen. Wie könnt ihr denn zum Pharao sagen, ich bin ein Sohn der Weisen? Ein Sohn der uralten Könige. Wo sind denn deine Weisen? Sie sollen dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Herrscharen über Ägypten beschlossen hat. Die Fürsten von Zoan sind zu Narren geworden. Getäuscht sind die Fürsten von Nob. Die Anführer seiner Stämme haben Ägypten irregeführt. Und wo ich diesen Text so gelesen habe, da fiel mir sofort Römer 1 ein. Jahrhunderte später schreibt Paulus in Römer 1, die Verse 18 bis 22, eine sehr schöne Parallele. Dort heißt es, genau so lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Ich finde, es ist eine sehr schöne Parallele, oder? Auch wenn es eine sehr traurige Parallele ist. Wir sehen im Alten Testament Jesaja, wir sehen im Neuen Testament zu den Römern. Und was ist, wenn wir heute um uns schauen? Wie oft schaut man sich Entscheidungen an, die getroffen werden, und schüttelt nur mit dem Kopf und fragt sich, womit denken die Leute? Womit denken die? Aber was ist der Grund? Heute, wie bei Paulus, wie auch bei Ägypten. Was ist der Grund? Die Menschheit wendet sich von Gott ab. Die sehen sich als Götter. Sie versuchen, alles in den Griff zu kriegen. Sie wollen die Umwelt in den Griff kriegen. Sie wollen alle Probleme in den Griff kriegen. Die meinen, sie können es. Und je mehr sie machen, umso schlimmer wird es. Ein Schlag nach dem anderen. Wir haben Corona noch nicht hinter uns, jetzt haben wir die Energiekrisen. Ein Schlag auf den anderen. Wo sind die weisen Berater? Wo sind sie? Sie sollen dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Herrscharen über Ägypten beschlossen hat, sagt Jesaja. Sie sollten doch erkennen heute, was Gott von der Welt erwartet, was er von jedem persönlich erwartet. Es gibt keinen Gott, sagen die. Und Gott legt noch eine Schippe drauf. Und er legt noch eine Schippe drauf. Und wir wissen, in welche Zeit das münden wird. Das wissen wir aus der Offenbarung, wo die Welt mit schnellen Schritten hinläuft. Gott kommt an sein Ziel. Der Mensch kann ihm nicht widerstehen. Jedes Knie wird sich beugen. Auf der Erde jetzt und er wird errettet. Oder vom Gericht später und er wird verdammt. Jeder entscheidet das für sich. Gott zwingt keinen, aber er bietet an. Gott sucht den Menschen oder auch das Volk. Sich von Gott abzuwenden bedeutet noch größere Probleme. Das sehen wir auch heute wieder. Ägypten hatte sehr schlechte Berater, die das Land in eine Katastrophe geführt haben. Die 25. Dynastie, die dauerte 88 Jahre. Unter den Äthiopiern. Die Herrschaft der 26. dauerte etwas länger, es waren 139 Jahre. Aber nach der 26. Dynastie war Ende. War Ende, weil die 27. Dynastie, das waren die schon unter der babylonischen Herrschaft. Unter der babylonischen Herrschaft. Sie hatten keine eigenen Herrscher mehr. Es war aus mit ihrer Weisheit, mit ihren weisen Beratern. Sackgasse. Sie konnten die Macht nicht halten, weil sie anstatt Gott die Ehre, den Göttern die Ehre gegeben haben. Wo sind denn deine Weisen? Fragt Gott. Wo sind sie? Und auch in Römer, trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Und das Gleiche sehen wir heute. Warum kam es dazu? Das ist ja einmal die Entscheidung des Menschen, aber Gott ist ja auch nicht untätig. Die Verse 14 und 15, die zeigen uns, was Gott macht, daraufhin, wie der Mensch sich entscheidet. Und bei den Ägyptern heißt es, der Herr hat einen Taumelgeist unter sie ausgegossen, sodass sie Ägypten in all seinen Tun irreführten, wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen. Und für Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben, die Haupt oder Schwanz, Palmzweig oder Binse ausrichten könnten. Der Mensch entscheidet sich falsch und Gott legt noch einen drauf. Ihr wollt diesen Weg gehen? Dann geht ihn. Geht ihn. Das sehen wir auch beim Pharao. Die ersten Plagen heißt es immer noch, und der Pharao verhärtete sein Herz. Und irgendwann mal sehen wir diesen Dreh. Und da heißt es nicht mehr der Pharao, dann heißt es, und Gott verhärtete das Herz des Pharao. Es war abgelaufen. Du willst diesen Weg gehen. Gott lässt es. Aber mit allen Konsequenzen. Gott lässt es. Sie kommen an einen Punkt, wo keine Kraft mehr da ist. Und hier wird verglichen zwischen einem kampferprobten Soldaten und einer Frau. Ein kampferprobter Soldat, der kann auch ein Schwert halten. Aber eine Frau, die ist nicht dafür geschaffen, um in den Krieg zu ziehen. Und so ist hier alle Kraft weg bei denen. Sie können einfach nicht mehr. Sie sind wirklich, sie stehen mit der Stirn an der Wand. Und das heißt, genau, ich habe 2 Verse durchgelassen. Das sind die Verse 16 und 17. Dort heißt es, an jenem Tag werden die Ägypter wie Weiber sein. Sie werden zittern und erschrecken vor dem Erheben der Hand des Herrn, der Herrscharen, die er gegen sie erheben wird. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. So oft es jemand bei den Ägyptern erwähnt, werden sie erschrecken vor dem Ratschluss des Herrn der Herrscharen, den er über sie beschlossen hat. Sie werden zittern, wenn das Land Juda nur erwähnt wird. Man fragt sich, was hat Juda jetzt damit zu tun? Es geht doch um Ägypten. Aber wenn man sich die Karte anschaut, so heißt es immer wieder, die Ägypter ziehen los und von Norden kommt der andere entgegen. Und wo treffen die sich? Was liegt denn zwischen Ägypten und dem Norden? Das Land Juda. Die haben ihre Kämpfe immer in Juda ausgefochten. Immer in Israel. Und die werden so einen Schrecken kriegen von all diesen Niederlagen, dass wenn es selbst einer nur erwähnt, da werden sie schon einen Schrecken haben. Einer dieser Kämpfe wird uns sogar beschrieben in 2. Chronik, Kapitel 23. Das ist die Stelle, wo der König Josia, ein gottesfürchtiger Mann, ein sehr gottesfürchtiger Mann, aber ich weiß nicht, was ihn geritten hat, sage ich mal so, dass er sich diesem König entgegenstellt. Und der Pharao sagt doch, warum stellst du dich mir entgegen? Ich will doch gar nicht mit dir kämpfen. Aber Josia sagt, nein, ich lasse dich nicht. Und er kommt um. Ein gottesfürchtiger König stirbt. Das wird uns in 2. Chronik, Kapitel 23 berichtet. Nur so ein ganz kurzer Einschub. Und dann, wo sie so an diesem Tiefpunkt angekommen ist, das Volk oder dieses Land, da lesen wir von 6-mal an jenem Tag. Und dann sehen wir immer, wie sich was verändert. Es kommt ein Wendepunkt. Es kommt ein Wendepunkt. Am Tiefpunkt dieses Landes kommt ein Wendepunkt. Das erste Mal, das muss ich selber finden. Ist ja schön, wenn man sich das aufschreibt, aber es ist schön, dass es in der Bibel noch drin steht. Vers 16. Genau, das hatte ich schon einmal gelesen. An jenem Tag werden die Ägypter wie Weiber sein. Das ist das Erste an jenem Tag. Wirklich Tiefpunkt. Da ist nichts mehr. Da ist keine Kraft. Da ist nur noch Angst und Zittern. Absoluter Tiefpunkt. Ich möchte von diesem Ersten zum Letzten erstmal einen Sprung machen. Und dieses letzte an jenem Tag, das sind die Verse 24 und 25. Dort heißt es, an jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. Ich finde, da fehlen einem die Worte, oder? Eine wunderschöne Prophezeiung. Ägypten, Assur im Norden und Israel mittendrin. Ein Segen, mein Volk, mein Werkzeug, mein Erbteil. Drei Völker. Was für ein Kontrast. Es verändert sich was. Und Israel ist ja ein Werkzeug Gottes. Deswegen ist auch dieser rote Faden quer durch die ganze Bibel. Gott hat etwas ganz Bestimmtes mit seinem Volk vor. Das ist nicht nur, dass er nur sie erwählt hat zur Rettung. Nein, aber er hat sie erwählt als ein ganz bestimmtes Werkzeug. Und hier sehen wir, dass Israel dem entspricht. Israel entspricht dem plötzlich. Diese ständigen Auseinandersetzungen zwischen Süd und Nord, das sind wie zwei Mühlensteine, die immer wieder aneinander reiben. Und das finden wir nicht nur im Alten Testament, das geht sogar bis in die Offenbarung rein. Daniel beschreibt das ja gut, wo wieder diese zwei Weltreiche aufeinander krachen. Wieder der König des Südens und der König des Nordens. Und auch dort wird Israel wieder mittendrin sein. Aber er hat eine Zukunft für sie, wo die sich versöhnen miteinander. Und wie es dazu kommt, das sind diese Schritte, die dazwischen sind. Und die, finde ich, sind ganz besonders wichtig für den persönlichen Leben eines Menschen, wie auch für den Werdegang eines Volkes oder eines Landes. Der erste Schritt, das ist der Vers 18. Zu jener Zeit, heißt es, werden 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden und bei dem Herrn der Herrscharen schwören. Eine wird ihr Heres heißen. In diesem Vers sehen wir einen Wandel von dem, was sie getan haben, zu etwas anderem, was sie tun werden. Von alt zu neu. Sie werden nicht mehr ihre alte Sprache reden, sondern eine Sprache Kanaans, heißt es hier. Und hier ist nicht gemeint, der kanaanitischen Völker, die vor Israel dort waren, sondern Kanaan ist ja das Erbteil Judas, Israels. Gott hat Kanaan Israel versprochen. Und sie werden plötzlich eine andere Sprache reden. Wenn wir diese eine Stadt, die hier erwähnt wird, es wird ja nur eine von diesen 5 erwähnt, ihr Heres, das heißt Stadt der Zerstörung, übersetzt. Im Hebräischen klingt es ähnlich und bedeutet Stadt der Sonne. Und wenn wir Stadt der Sonne hören, ich denke, da klingelt etwas, oder? Welchen Gott hat Ägypten verehrt? Den Sonnengott. Das war einer ihrer Götter, den Sonnengott. Und das ist eine Anspielung auf Heliopolis, der Stadt des Sonnengottes. Hier sehen wir wieder so ein schönes Wortspiel, ne? Plötzlich wird das eine wird zerstört und etwas Neues entsteht. Und wenn wir Jeremia dazu nehmen, Jeremia sagt in Kapitel 43, in Vers 13, dazu wird er die Obelisken von Bet Shemesh, die im Land Ägypten sind, zerbrechen und die Tempel der Götter Ägyptens mit Feuer verbrennen. Das Alte wird zerstört und kommt etwas Neues. Eine Wendung. Der Mensch dreht sich oder das Land dreht sich. Schritt 2, die Verse 19 und 20, erkennen wir den zweiten Schritt. An jenem Tag wird man mitten im Land Ägypten einen Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscharen im Land Ägypten, denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Von dem Alten weg, dem Neuen hin, von den Göttern zu dem allmächtigen Gott, zu dem Herrn der Herrscharen, wie es hier heißt. Diese ganzen Götter, diese ganzen Dämonen, die dahinter steckten, die ja nur zerstört haben, die nur den Tod gebracht haben, werden sie von sich tun. Sie werden auf den Herrn der Herrscharen schauen. Und dann heißt es weiter, Schritt 3, die Verse 21 und 22. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speisopfern dienen. Sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. So wird der Herr die Ägypter schlagen, wird sie schlagen und dann heilen. Und sie werden sich zum Herrn wenden. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Strafe und Versöhnung. Gott führt Ägypten einen harten Weg, aber der ist so hart, weil die Ägypter sich dafür entschieden haben. Der hätte auch anders aussehen können. Wir wissen das auch aus dem persönlichen Leben. Wir kennen Leute, mit denen Gott wirklich schwere Wege gegangen ist, die er wirklich zerbrechen musste, im wahrsten Sinne des Wortes, bis sie endlich mal ihn erkannt haben. Und es gibt Leute, bei denen war das nicht so dramatisch. Die haben ihn erkannt und die haben zu ihm Ja gesagt. Gott geht nicht mit jedem diese schweren Wege. Mit manchen schon. Und wir sehen, mit Ägypten ist er diesen Weg gegangen. Im Alten Testament, wir lesen hier nämlich, dass Ägypten Schlachtopfer und Speisopfer darbringen wird. Das ist die Zeit des Alten Testamentes. Dort hat Gott sich so zu erkennen gegeben. Über diese Schlachtopfer konnte der Mensch sich mit ihm versöhnen. In Israel, im Tempel, haben die dargebracht, all diese Opfer. In der heutigen Zeit wissen wir, wir müssen keine Opfer, also keine Tieropfer bringen. Wir müssen keine Tiere schlachten in dem Sinne. Das Blut Jesu, das einmal geflossen ist, ist die Rettung für uns alle, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Wir haben ein Opfer, das für uns dargebracht wurde und wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen. Und wir dürfen diese Versöhnung mit Gott erleben in unserem Herzen. Wir dürfen Hoffnung haben, aber nur über dieses Blut des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder andere Weg, was der Mensch sich ausgedacht hat in der Vergangenheit oder ausdenken wird, das sind immer Sackgassen. Es sind immer Sackgassen. Es gibt nur einen einzigen Weg und das ist nicht miteinander kompatibel. Das, was der Mensch tut, mit diesem Weg des Herrn. Man kann das nicht zusammenbringen. Nur über den Glauben an das Werk Jesu am Kreuz. Anders geht es nicht. Umkehr vom Alten zum Neuen hin, Versöhnung mit Gott und in Schritt 4 lesen wir dann, an jenem Tag wird von Ägypten eine gebannte Straße nach Assyrien gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. Was Undenkbares, oder? Todfeinde über Jahrtausende, also absolute Todfeinde. Eine gebannte Straße von einem zum anderen. Was hat das gemacht? Was hat diese Umkehr gebracht? Die Versöhnung mit Gott. Gott kann diese Frieden schenken. Ich habe mal in einer Predigt von einem gehört, von einem Moslem. Wir wissen ja von dieser Feindschaft der Muslime gegen Israel. Und in dem Moment, erzählt er, wo er sich bekehrt hat, wurde er von einem Judenhasser zu einem Judenliebhaber. Plötzlich hat er das Volk Israel geliebt. Das verändert Gottes Liebe. Das verändert, wenn Gott in unserem Herzen ist. Feinde werden zu Freunden. Und auch hier zwei Weltreiche, die immer wieder dieses Kräftemessen gehabt haben, die immer wieder so viel Leid erfahren haben, mal der eine, mal der andere, werden zu Freunden. Und sie dienen gemeinsam dem Herrn. Das ist was Schönes. Und das ist Zukunft. Das ist Zukunft. Heute, was ist heute schon Ägypten? Ja, man weiß, wo es ist. Man fährt in Urlaub dorthin. Aber man kann nicht sagen, dass Ägypten heute eine Weltmacht ist, oder? Nicht wirklich. Was ist heute der Assyrer? Es hat sich noch nicht mal gebildet, kann man sagen. Dieses Volk oder diese Allianz, dieser König des Nordens, wie es in Daniel steht. Die sind da, aber es sind viele einzelne Länder heute. Die werden sich verbinden zueinander. Aber es sind muslimische Länder. Und wie schön ist das zu wissen, dass auch für die Gnade ist. Heute denken wir vielleicht, die Muslime, wir sind die Christen. Wir das europäische Festland, oder? Wir sind die Guten. Die anderen alle nicht. Alles Völker zweiter Klasse. Nein, nein, sind es nicht. Die Muslime werden Gott erkennen. Die Muslime werden Gott dienen. Sie werden ihm die Ehre geben. Und das ist etwas, was mich wirklich Begeisterung ins Herz bringt. Die Größe Gottes. Da, wo wir Menschen denken, es ist unmöglich, findet Gott Wege, es möglich zu machen. Es lohnt sich, sich ihm hinzugeben. Es lohnt sich, heute schon mit ihm zu leben, ihm die Ehre zu geben und dieser herrlichen Zukunft entgegenzufiebern, trotz der Energiekrise oder der Corona-Krise und was noch alles kommen wird. Wir haben eine herrliche Zukunft. Wir wissen nicht, was dazwischen liegt, aber wir wissen um die Zukunft und die haben wir als Christen. Es lohnt sich, diesen Schritt zu machen, zu ihm Ja zu sagen. Lass uns noch aufstehen und ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken für dein herrliches Wort, das du uns gegeben hast, dass wir das lesen dürfen, dass wir studieren dürfen, dass wir uns Gedanken machen können und es sind wirklich nur Bruchstücke, die wir erkennen vermögen. Aber es ist so wunderbar, Herr, was du uns in deinem Wort offenbarst, dass Todfeinde wirklich Versöhnung erfahren können. Nicht durch eigene Wege, nicht durch irgendwelche eigene Lehrgänge, die sie selber machen oder erfinden oder sonst irgendwas. In dir, nur in dir, Herr, hast du eine Möglichkeit geschaffen, wo Feinde zu Freunde werden dürfen. Und noch viel mehr, wo wir, sündige, gefallene Menschen, dich, den himmlischen Vater, als unseren Vater anbeten dürfen. Es ist etwas, was wir nie erreichen könnten, aber du hast es in deiner großen Liebe für uns diesen Weg geöffnet, in deinem Sohn. Und dafür danken wir dir. Schenk wirklich Gnade für uns, dass wir wirklich ein Licht in dieser Welt sind, dass wir nicht krampfhaft irgendwie etwas machen müssen, sondern einfach das tun, wozu du uns berufen hast, wozu du uns gemacht hast. Einfach nur dieses Licht, was du in uns hineingegeben hast, dass wir dieses Licht nach außen durchdringen lassen, dass die Menschen es erkennen. Es gibt Menschen, die den Herrn der Herrscharen kennen, die wirklich mit ihm eine Beziehung haben in dieser dunklen Welt. Schenk du Gnade dafür. Amen.